0816. Alle Tassen im Schrank. Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 0816 Alle Tassen im Schrank. Und ich habe heute als Gast bei mir im Podcast Herrn Middendorf vom Fachamt für Hilfe nach dem Betreuungsgesetz Betreuungsstelle Hamburg.
Hallo.
Herr Middendorf, Sie beraten zu dem Thema Vorsorgevollmacht und Betreuung. Und heute soll es um die rechtliche Betreuung gehen.
Genau.
Wunderbar, dann sage ich herzlich willkommen. Und als erste Frage, was macht ein rechtlicher Betreuer oder eine rechtliche Betreuerin überhaupt?
Ja, kann man natürlich nicht einfach beantworten. Im besten Falle ist es so, dass sie die Person dann die rechtliche Vertretung für eine hilfsbedürftige Person übernimmt, und zwar vom Gericht eingesetzt per Beschluss. Das ist in Kurzform die Beschreibung.
Und was umfasst das denn, die rechtliche Betreuung?
Im Grunde genommen ist es die rechtliche Vertretung eines Menschen in all seinen Bereichen, wo er eine Unterstützung braucht. Und das kann im Bereich der Vermögenssorge sein, das kann im Bereich der Gesundheitssorge sein oder der Personensorge allgemein, aber auch in vertraglichen Angelegenheiten. Und überall da, wo ein Mensch nicht alleine klarkommt aufgrund einer Beeinträchtigung oder einer Erkrankung, braucht dieser Mensch vielleicht eine Unterstützung in Form einer rechtlichen Vertretung, vielleicht eben für ein halbes Jahr oder nach einer Erkrankung oder nach einem Unfall, das ist häufig der Fall, oder eben auch längerfristig, wenn eine manifestierte psychische Erkrankung vorliegt oder eben eine geistige Behinderung von Geburt an. Da muss man dann halt schauen und anpassen. Das Gericht überprüft dann vorher genau, was ist notwendig und in welchen Bereichen ist eine Unterstützung notwendig. Und das wird dann im Beschluss dargestellt, was dann als Ergebnis herauskommt.
Das heißt, wenn ich einen rechtlichen Betreuer oder eine rechtliche Betreuerin habe, dass gar nicht unbedingt die Person für alle Bereiche, die Sie gerade aufgezählt haben, zuständig sind, sondern das richtet sich je nachdem, welchen Bedarf ich habe. Es könnte also auch ein einzelner Bereich sein.
Auf jeden Fall, genauso. Und das ist auch das, was sich hinter dem Begriff Erforderlichkeitsgrundsatz versteckt. Eine Betreuung nur da, wo sie unbedingt notwendig ist und wo auch ein Handlungsbedarf ist. Also das, was man vielleicht, ich mag es immer ungerne sagen, aber von früher noch kennt als Vormundschaft, einmal für alle Bereiche, alle Lebensbereiche quasi ein Entzug der Eigenständigkeit, der Selbstständigkeit, das ist nicht mehr der Fall. Das ist auch gar nicht gewollt. Es geht einfach darum, da zu unterstützen, wo eine Unterstützung notwendig ist.
Wer sind denn rechtliche Betreuer und Betreuerinnen? Wie ist deren Hintergrund? Wie wird man sowas?
Also grundsätzlich kann man sagen, dass es eine Rangfolge gibt. Wenn eine Betreuung notwendig wird, schaut das Gericht, schauen die Akteure, ob jemand aus dem Verwandten- oder Bekanntenkreis sich in der Lage sieht, die rechtliche Betreuung, also diese Aufgabe durchzuführen. Und wenn das nicht der Fall ist, gibt es die Möglichkeit, jemanden anderen, also Familienfremden oder Nichtbekannten einzusetzen als ehrenamtlichen Betreuer. Ist diese Person auch nicht vorhanden, wird es dann letztendlich wohl ein beruflicher Betreuer, eine berufliche Betreuerin werden. Genau, und ich muss ja noch dazu sagen, was sind das für Menschen? Also berufliche Betreuer sind häufig eben Menschen mit einer juristischen Ausbildung oder eben Sozialpädagoginnen, die in ihrer Ausbildung die verschiedenen Aufgabenfelder dann auch kennengelernt haben und auch wissen, wie sie da agieren müssen.
Wie ist das denn, wenn ich einen rechtlichen Betreuer oder eine rechtliche Betreuerin bekomme? Habe ich da Mitspracherecht? Kann ich mir die Person auch aussuchen oder wird mir die zugeteilt?
Also unbedingt. Das Mitspracherecht ist auf jeden Fall da. Die erste Frage, die gestellt wird, wird an die Person gestellt, um die es geht. Ob man überhaupt weiterfragen darf, das ist so ein Grundsatz. Dass so die Selbstbestimmung auch hier ist sehr, sehr weit oben. Und dann, wenn man eine Person kennt, die rechtliche Betreuung führt und die dann auch vorher gefragt werden kann, kann man sich diese auch wünschen, kann man sie dem Gericht diesen Wunsch mitteilen? Soll es eine ehrenamtliche Person sein, also ehrenamtlich tätige, also nicht berufsmäßig die Betreuung führen wollen? Dann schaut man, okay, ist die Person dazu geeignet und in der Lage? Also es wird schon noch geprüft. Für viele Menschen ist es so, dass sie in einen Bereich einsteigen, den sie vorher nicht gekannt haben. Das ist ja immer noch eine Nische, ein Nischenbereich, auch wenn es viele Menschen gibt, die rechtlich betreut werden. Aber wir reden jetzt nicht von einem Thema, das jeden Tag in der Zeitung steht oder in jedem Film im Fernsehen dazu zu sehen oder darüber zu hören ist.
Also wenn ich sage, ich möchte rechtliche Betreuerin werden für zum Beispiel eine Angehörige oder einen Angehörigen, worauf muss ich mich einstellen bei der Überprüfung, ob ich dafür geeignet bin?
Also es wird ein Gespräch geben. Es gibt einen Mitarbeiter hier von der Betreuungsstelle, der vom Gericht beauftragt wird, zu schauen und zu fragen, ob die Person geeignet ist. Und da muss man sich auf solche Fragen einstellen, wie sind Sie in der Lage, einen Monatsplan vielleicht im Bereich der Vermögenssorge mit der betroffenen Person durchzugehen, also falls es notwendig ist. Oder können Sie sich vorstellen, auch schwierige Entscheidungen im Bereich der Gesundheitssorge zu treffen, wenn es eben darum geht, stellvertretend in eine ärztliche Maßnahme einzuwirken oder auch eine ärztliche Maßnahme abzulehnen. Oder manchmal ist es notwendig, dass man auch über geschlossene Unterbringung oder freiheitsentziehende Maßnahmen entscheiden muss. Natürlich immer mit Mitwirkung des Gerichts und auch nach wirklich intensiver vorheriger Prüfung. Aber das sind Bereiche, die sind nicht so populär. Also die hat man nicht jeden Tag so als Aufgabe vor sich. Und ich finde, da muss eine gewisse Stärke und auch eine ja, ein Wollen da sein, auch diese Problemfelder anzugehen.
Wenn Sie das so sagen, klingt das für mich, als hätte das auch nochmal so einen reflektierenden Aspekt. So, das sind Dinge, die auf Sie zugehen können und sind Sie sich im Klaren darüber?
Genau, darum geht es auch irgendwie. Ich als Mitarbeiter der Betreuungsstelle, keiner will irgendeinen überreden, sondern so deutlich wie möglich machen, dass es eben nicht nur mal hier ein Anruf oder nicht nur da mal ein Brief durchgehen ist, sondern man muss auch strategisch planen können. Man muss im Umgang mit den Betroffenen vielleicht auch manchmal Sachen positiver formulieren, als sie eigentlich sind. Und ich finde, da gehört eine gewisse Fähigkeit dazu. Und es geht jetzt nicht darum, etwas anders darzustellen, sondern es geht darum, gemeinsam, auch wenn es vorher schon Probleme aufgrund einer Suchterkrankung oder auch immer einer, wenn es nicht erkennst, was passiert eigentlich, wenn ich einen Vertrag unterschreibe, einen Handyvertrag zum Beispiel. Da gibt es viele jüngere Menschen, die erstmal total begeistert sind von den ganzen Zusätzen, die da noch, also ein Roller manchmal oder ein Laptop. Und dann wird ein Vertrag abgeschlossen, der dann aber die zur Folge hat, dass man monatlich bei 3 Handyverträgen über 200 Euro zahlen muss, also sich dazu verpflichtet. Und einige Menschen sehen diese Menge nicht oder können diese Größenordnung nicht erfassen. Und dann geht es eben darum, dass der rechtliche Betreuer wohlmöglich im Gespräch klären muss, ja, welchen Handyvertrag brauchen wir denn jetzt und welche müssen jetzt wieder rückgängig gemacht werden. Ein Beispiel.
Was glauben Sie, sind so die wichtigsten Stellschrauben für eine Person, die überlegt, eine rechtliche Betreuung zu übernehmen? Was, wenn ich sage, ich kann mir das vorstellen oder ich überlege, ob ich das mache, was muss ich mitbringen? Was ist da entscheidend?
Also ich finde, am Anfang sollte die Frage stehen, kenne ich die Person, für die ich das mache? Also ist das hat das einen verwandtschaftlichen Hintergrund? Dann muss man auch immer damit rechnen, dass es in der Betreuung zu krisenhaften Momenten kommen kann. Also wo auch eben unpopuläre Entscheidungen getroffen werden müssen. Will man das? Kann man das zusammen mit dem Betroffenen dann später auch reflektieren, besprechen? Wie ist das Verhältnis, das Grundverhältnis? Das muss gut sein. Ich finde, das muss unbedingt gut sein. Das müssen nicht dann unbedingt nur bekannte Verwandte sein. Auch die Menschen, die das beruflich anbieten, müssen in der Lage sein, auf den einzelnen Typen-Match zuzugehen und die Forderungen, aber auch das Verlangen, also da erkennen zu können und darauf eingehen zu können. Und zwar individuell. Und das ist schon immer aufregend, die ganz verschiedenen Typen von Menschen kennenzulernen und dann auch darauf einzugehen und trotzdem die Aufgabe nicht aus den Augen zu verlieren.
Und da sprechen Sie jetzt über Ihre eigene Erfahrung als gesetzlicher Betreuer?
Ja, auch. Auch. Ich bin jetzt ja ein bisschen mehr raus aus dieser Aufgabe und bin mehr in die Beratung gegangen von ehrenamtlich tätigen Betreuern, Betreuerinnen. In der Zeit, wo ich selber noch Betreuung geführt habe, die ja dann zum Schluss auch immer stressiger wurde, das muss man auch sagen. Also ein Betreuer, also ich als Betreuer, das war schon zeitweise auch sehr anstrengend. Gerade dann, wenn man das beruflich macht, bekommt man die Betreuung, die ja schon einen gewissen Anspruch haben. Also das ist manchmal wochenlang so gewesen, dass sehr viel anfiel, also auch viel entschieden werden musste und viel kommuniziert werden musste und dann auch mit geschlossener Unterbringung. Und das war mal so das für mich das Schrecklichste. Also jemanden gegen seinen Willen in eine Einrichtung verbringen zu lassen, um eine Krise zu überstehen. Letztendlich habe ich aber hinterher auch oft gute Rückmeldungen bekommen, dass sie dann froh waren, dass es dann so gekommen ist, dass eben dieser Cut gemacht wurde und das dann Wochen später auch besser weiterging. Da habe ich auch oftmals positive Rückmeldungen bekommen. Das hat mir auch geholfen, weil es ist so unschön für Menschen, solche Entscheidungen treffen zu müssen. Das waren immer die schlimmsten Augenblicke in meiner beruflichen Laufbahn.
Wie haben Sie das geschafft, solche Entscheidungen gut zu treffen und damit umzugehen?
Ich habe auf jeden Fall ein sehr gutes Team gehabt und alles immer dann, wenn es um eine Entscheidung im Bereich des Aufenthaltsbestimmungsrechts ging, hatten wir auch selbst uns die Verpflichtung aufgelegt, diesen Fall vorzustellen und erst dann den Antrag auf Genehmigung beim Betreuungsgericht zu stellen, also auf Genehmigung der geschlossenen Unterbringung. Wir mussten selbst vor den anderen deutlich machen können, dass sie es für unbedingt notwendig halten, diesen Antrag zu stellen. Und das war dann nicht immer mit dem Ergebnis, dass wir den Antrag dann noch gestellt haben. Dann haben wir uns selbst Aufgaben auferlegt, dass wir gesagt haben, okay, wir versuchen das nochmal oder sprechen nochmal mit dem Arzt oder zusammen nochmal mit dem Patienten, der Patientin und dem Arzt. Also das hat mir sehr weitergeholfen, dass ich habe mich nicht allein gefühlt. Also ich war in einem guten Team auch gut aufgehoben.
Ja. Wie denken Sie, ist es mit der anderen Seite als Mensch, der betreut wird? Das ist ja erstmal eine Vorstellung, wo ich mir vorstellen kann, dass die Leute erstmal Bedenken haben, nämlich eine rechtliche Betreuung in Anspruch. Brauche ich sie unbedingt oder passiert da irgendwas gegen meinen Willen? Was würden Sie einem Menschen, der Ihnen lieb und nah ist, raten in dem Bezug zur Frage, macht eine gesetzliche Betreuerin, ein gesetzlicher Betreuer für mich?
Heute ist der erste Tag mit einer Praktikantin zusammen, die soziale Arbeit studiert. Und die Frage haben wir vorhin auch schon mal so besprochen, worauf kommt es an? Wenn man so ein bisschen in die Geschichte des Betreuungsrechts geht, dann muss man einfach konstatieren, dass ganz am Anfang die persönliche Betreuung wirklich im Vordergrund stand. Also 1992 ist das Betreuungsrecht eingeführt worden und da stand im Gesetz sogar noch drin, die persönliche Betreuung steht im Vordergrund. Da konnte man als rechtlicher Betreuer noch Minuten genau abrechnen. Und wenn ein Gespräch dann mal eben 1,5 Stunden gedauert hat, dann hat es eben 1,5 Stunden gedauert. Wir können uns alle vorstellen, dass es natürlich auch mit erheblichen Kosten verbunden war. Und es dauerte nicht lange, bis dann eine Gesetzesänderung eben eine Veränderung auch in diesem Bereich gebracht hat. Und bis heute sind wir denn dazu gekommen, dass aus dieser persönlichen Betreuung eine rechtliche Betreuung wurde. Mit einer pauschalen Bezahlung. Und ich finde, jetzt muss man immer, also als Betreuer immer noch mehr die Kalkulation im Kopf haben, also die zeitliche Kalkulation, aber auch seine wirtschaftliche, um mit den Aufgaben, die aus der Betreuung, aus jeder einzelnen Betreuung herauskommen, so gut haushalten, dass man jedem Menschen mit seinen Forderungen auch gerecht werden kann. Als Betreuer haben wir immer versucht, es klingt so abgedroschen, aber die da abzuholen, wo sie eben sind. Wir haben dann in Gesprächen, wo es um einen Eingriff ging, halt auch manchmal noch länger gebraucht, um das, was der Arzt bereits vorher erklärt hat, nochmal mit anderen Worten wiederzugeben, damit eben die Angst auch genommen wurde und die Person von sich aus auch Ja sagen konnte zu OP. Also das gehört ja auch mit zu den Aufgaben, das vergisst man häufig. Und naja, früher hatte ich als Betreuer mehr Zeit. Die Betreuer heutzutage müssen relativ gut im Organisieren sein. Und sie haben nicht die Zeit, die man früher hatte. Und das ist auch ein häufiger Kritikpunkt. Also, dass viele den Eindruck haben, die Betreuer, die Betreuerinnen nehmen sich nicht die Zeit, die eigentlich notwendig ist. Da muss man die Kürzung im Kopf haben, da muss man aber auch die Gesamtanzahl von Betreuungen, die ein Betreuer, eine Betreuerin führen müssen, um sich wirtschaftlich über Wasser halten zu können, auch mit im Blick haben. Und irgendwo in der Mitte ist die Wahrheit. Also irgendwo in der Mitte findet man sich denn wieder. Und ich glaube, dass es immer auf die Sichtweise ankommt. Wer fragt, also wer hinterfragt das Ganze? Wenn der betreute Mensch das ist, wäre ich als Betreuter, also als Mensch, der eine Betreuung hat, also Zeit, bei dem die Zeit vielleicht anders läuft, da wäre es mir wichtig, dass sich die rechtliche Vertretung die Zeit nimmt, die ich brauche, um damit klarzukommen. Also mit welcher Fragestellung auch immer. Umgekehrt kann ich die andere Seite auch verstehen, die dann sagt, ja, bei einer Fragestellung im Bereich der Vermögenssorge, die eigentlich relativ klar ist, kann ich mir nicht die 1,5 Stunden nehmen, die der betreute Mensch braucht. Das muss man dann auch als Betreuer mal knallhart sagen. Also es ist in jedem Tag, in jeder Situation muss man diese Faktoren im Kopf haben, finde ich. Also es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt einfach die gesetzliche Vorgabe und die Betreuer und auch die Betreuten müssen das in diesen krisenhaften Situationen dann auch erkennen, finde ich. Also auch wenn es manchmal nicht möglich ist, aber wenn man dann hinterher nochmal drüber spricht, dann das auch auf dem Schirm haben, dass es da eben die Grenzen, die von anderen gesetzt wurden, auch gibt.
Wie läuft denn eine Betreuung ganz praktisch ab? Ich kann mir vorstellen, dass es sehr unterschiedlich ist, auch je nachdem, ob jemand körperlich eingeschränkt ist oder psychisch eingeschränkt oder wie es aussieht. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es regelmäßige Termine? Wird auf dem Postweg kommuniziert? Ist das ganz unterschiedlich? Wie gestaltet sich das?
Ja, da sind wir ja alle unterschiedlich aufgestellt, je nachdem, wie alt ein Mensch auch ist, wann das Computerzeitalter bei einem begonnen hat oder ob man damit schon im Kinderbett groß geworden ist. Das ist alles abzustimmen. Ich finde es gut, wenn man am Anfang sich die Zeit nimmt, um zu sagen, was man braucht und was einem lieb ist. Also mehr sprechen als schreiben, mehr schreiben als sprechen. Regelmäßig bedeutet für den einen einmal die Woche, für den anderen dann vielleicht einmal in 2 Monaten. Also das sollte individuell abgestimmt sein. Und ich finde, wenn ein Betreuer sagt, er ist über das Telefon erreichbar, dann sollte es feste Zeiten geben, wo dieses auch der Fall ist. Und die soll er auch angeben. Die Betreuerin, die soll das dann auch angeben. Und auf der anderen Seite, wenn eine E-Mail geschrieben wird, gehe ich davon aus, als betreuter Mensch, dass sie auch beantwortet wird. Und das sollte auch gegeben sein, auch wenn es nur eine kurze Antwort ist. Aber dass man weiß, okay, diese E-Mail ist angekommen oder meine Worte sind angekommen und ich möchte gerne Antwort. Ich finde, das sollte man am Anfang abstimmen. Und dann muss ich schauen, wie entwickelt sich das. Ist am Anfang vielleicht viel zu tun und auch viel zu kommunizieren, aber später vielleicht ist es gar nicht mehr so notwendig. Vielleicht ist nach einem halben Jahr das Radikale vom Tisch und man verabredet sich zu 2-monatlichen Treffen. Das kann ja sein. Das kann man nicht so pauschal beantworten. Das hängt immer davon ab, was gerade im Leben passiert.
Wo glauben Sie denn, liegen die größten Herausforderungen in der Zusammenarbeit zwischen betreuter Person und der Betreuenden?
Die Herausforderungen, ja. Vielleicht nochmal, ja, das wiederholt, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, dass es natürlich unterschiedliche Interessen gibt. Ein rechtlicher Betreuer möchte, dass es möglichst flott geht. Und ein betreuter Mensch hat vielleicht andere Ansichten dazu. Das ist auch ein Gespräch, das wir ja häufiger in der Beratungsstelle führen, eben deutlich, also wir machen häufig deutlich, wie die Situation auf beiden Seiten ist und versuchen da so ein bisschen Klarheit zu schaffen. Das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe. Wir sind ja als Berater, Beraterinnen für die ehrenamtlich tätigen Betreuer, da aber auch für Institutionen. Nur, ja, legen wir nicht auf, wenn ein Mensch mit einer Betreuung anruft und sagt, was muss ich tun? Und da gehen wir dann auch weiter, dass der normale Weg ist, wenn jetzt zum Beispiel eine Beschwerde da ist, meldet sich zu wenig oder ich komme nicht klar, die Chemie stimmt nicht, dann ist die richtige Adresse das Betreuungsgericht. Immer das Betreuungsgericht schriftlich informieren, dass es da Probleme gibt. Und dann wird halt versucht, beide Seiten nochmal anzuhören. Das Gericht würde dann, wenn es entscheiden muss, vielleicht entscheiden, dass es zu einem Betreuerwechsel kommt. Das ist ja dann die Konsequenz, die letzte. Oder es ist vielleicht zu Unstimmigkeiten oder Unklarheiten in der Kommunikation gekommen. Dann kann das vielleicht dadurch auch aufgeklärt werden. Und das wäre dann zum Beispiel auch hier eine Aufgabe für die Kolleginnen und Kollegen in der Betreuungsstelle, die den Auftrag dann vom Gericht bekommen, diesen dargestellten Sachverhalt mal aufzuklären. Also was ist da eigentlich, was steckt dahinter? Und muss es unbedingt zu einem Betreuerwechsel kommen oder geht es nicht auch anders? Das wäre zum Beispiel so ein Auftrag vom Gericht.
Und dann haben Sie quasi eine vermittelnde Funktion zwischen den beiden Parteien.
Das schon wir hier in der Beratungsstelle eher selten, aber die Kolleginnen, die in den sogenannten Abschnitten arbeiten, das sind die Menschen, die einen klaren Auftrag vom Gericht bekommen, der dann formuliert ist in einem Schreiben und dann wird angerufen, dann wird telefoniert, dann werden Briefe geschrieben, dann werden Termine gemacht und im Endeffekt soll ja eine Antwort dem Gericht klar machen, braucht es einen Betreuerwechsel, sind die so übereinsgekommen? Das sind dann die Kolleginnen und Kollegen aus den Abschnitten, die diese Aufgabe übernehmen. Wir machen die allgemeine Beratung. Wer sollte sich wo melden, damit er oder sie weiterkommt? So.
Das klingt, als wäre es gar nicht so leicht, wenn ich meinen Betreuer oder meine Betreuerin wechseln möchte.
Es ist mit Geduld verbunden, würde ich jetzt mal sagen. Also man sollte nicht davon ausgehen, dass man anruft und in 2 Wochen habe ich einen neuen Betreuer. Das ist auf jeden Fall nicht so. Das eine Extrem ist, ich habe Menschen kennengelernt, die in einem Zeitraum von 2 bis 3 Jahren 5 Betreuerwechsel hatten. Also am Anfang. Das ist natürlich sehr extrem, aber es gibt eben schwierige Persönlichkeiten und nicht immer stimmt die Chemie. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn dann über einen längeren Zeitraum sich so die Wege auseinanderdividiert haben, dann würde ich jetzt auch mal sagen, spricht nichts dagegen, mal was Neues anzufangen. Dann kann man schon diese Forderung stellen und sagen, ich kann mir eine weitere Zusammenarbeit nicht vorstellen. Das ist ja auch, ich finde, eine Grundlage. Es ist immer ein Zusammenarbeiten und wenn die Chemie da nicht mehr stimmt, dann kann man sich auch schlecht eine zukünftige Zusammenarbeit vorstellen. Also zumindest keine produktive. Von daher finde ich es legitim, diese Forderung zu stellen. Aber es ist nicht mal eben so schnell gemacht. Also es ist, ich habe auch schon Leute kennengelernt, die dann gesagt haben, ich will das aber sofort. Und dann sagt, ja, mit dem Sofort ist das so eine Geschichte.
Jetzt frage ich mal ganz provokativ,
ja.
Wie verschleiße ich denn möglichst schnell, möglichst viele Betreuer als Person, die sich betreuen lässt? Oder auch, wie gehe ich gut mit meinem Betreuer, meiner Betreuerin um? Um mal umgekehrt zu fragen.
Ja, das ist schwierig. Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich versuche mal 2 Extreme darzustellen. Also es war mal bei mir, oder zumindest bei mir im Verein, ich habe mal im Betreuungsverein gearbeitet, war es so, dass eine Person vorgegeben hatte, am Anfang 2-mal angegriffen worden zu sein. Und zwar bei verbal von der betreuenden Person. Und das konnte nicht eindeutig herausgearbeitet werden, ob das denn tatsächlich so war. Es ließ sich jetzt auch nicht irgendwie anders darstellen. Und dann wurde 2-mal ein Betreuerwechsel durchgeführt. Beim 3. Mal war das aber relativ klar, dass das nicht stattgefunden hat, weil dann eben noch eine 3. Person da war und die betreuende Person dann gesagt hat, hier an dem und dem Tag war es. Und ich gesagt, nee, Moment, da war ja noch Frau Meier dabei. Ah ja, stimmt. Und da merkte man halt, okay, das war bewusst eingesetzt. Und ich würde mal sagen, alles das, wenn es um verbale Gewalt geht oder rassistische Sachen oder ähnliches, also wo es wirklich einen persönlichen Angriff, einen Angriff gegeben hat, da wird schon sehr genau geschaut vom Gericht, was war da los, ist das tatsächlich so passiert und muss ein Betreuerwechsel stattfinden. Wenn das aber krankheitsbedingt vielleicht auch oder angegeben wird oder bewusst eingesetzt wird, dann fällt das dann auch auf und ja, nach dem 3. Mal würde das Gericht dann halt eben sagen, nein, aus sachlicher Sicht ist ein Betreuerwechsel nicht notwendig und dieser Angriff kann so nicht als Angriff bewertet werden.
Das heißt, das war in dem Fall eine Person, die ihre Betreuung gerne niedergelegt hätte?
Ja, genau. Die Person selber wollte keinen Betreuer und wenn dann immer die die dann nicht da war. Es war so ein bisschen auffällig. So, und wenn man seinen Betreuer oder seine Betreuerin gut behandeln will, ja, auch nicht einfach zu beantworten. Ich finde, vielleicht geht es auch gar nicht darum, dass man seinen Betreuer gut behandeln muss, sondern letztendlich, wenn wir heute von rechtlicher Vertretung sprechen, dann sollte Betreuung nur dann eine Rolle spielen, wenn diese Vertretung auch sein muss. Also wenn man die Unterstützung und die Hilfe des Betreuers, der Betreuerin braucht. Und wenn man sich sonst einfach in seinem Leben verhält, wie jeder andere Mensch sich in seinem Leben vielleicht auch verhält, dann ist es doch gut. Dann ist es doch eine gute Zusammenarbeit, wenn die Hilfe dann, wenn sie gebraucht wird, in Anspruch genommen wird und ansonsten man sich auf sein Leben konzentriert. Weil die betreuende Arbeit oder als Betreuer kann ich die psychosoziale Seite nicht so bedienen, wie sie vielleicht bedient werden will.
Das heißt, so ein klassischer Konflikt, der mitläuft, wäre einmal der nach Zeit und nach Ressourcen, so aufgrund der Pauschale, und dass da vielleicht genau nicht genug Zeit bleibt, auch für diese psychosoziale Komponente oder das Erklären. Ja, und dann habe ich dann noch rausgehört, okay, es ist gar nicht so einfach, aus einer Betreuung rauszugehen, wenn ich mich einmal dafür entschieden habe, von beiden Seiten. Von der Person, die die Betreuung übernimmt, als auch von der Person, die sich für eine Betreuung entscheidet, als betreute Person.
Wir dürfen ja nicht vergessen, in Hamburg sind ungefähr 50% der Haushalte Single-Haushalte. Und psychosozial muss es nicht sein, aber es kann nicht sein, dass ein rechtlicher Betreuer gleichzeitig auch noch Freund wird. Das kann man sich abschminken. Und es ist eine vertragliche Beziehung. Es ist bestimmt aber auch in vielen Fällen eine ganz persönliche Beziehung, die sich aufbaut. Vielleicht in krisenhaften Situationen war man enger zusammen und weiß, worauf man sich verlassen kann. Aber es muss nicht immer so sein. Und die Zeit, die haben wir jetzt ja häufig genug angesprochen, die ist einfach nicht da, damit zu jeder betreuten Person eine wirklich innige, feste Beziehung aufgebaut werden kann. Und wenn man ganz klar die Vermögenssorge als Aufgabenbereich hat, dann hat man im Bereich der Gesundheitssorge ja auch nichts zu suchen. Also kann man ja auch so platt sagen.
Haben Sie das Gefühl, bei den Betreuungen, die Sie hatten und auch wie Sie Betreuungsfälle bei anderen erleben, dass den Menschen auf beiden Seiten klar ist, was bedeutet eigentlich so eine Betreuung, was umfasst die, was kann ich erwarten?
Nein, das ist auf keinen Fall in allen Fällen so, dass beide Seiten genau wussten, worum es geht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, vielleicht habe ich da auch in einigen Momenten zu viel oder zu wenig verschwiegen, das kann gut sein. Ich als Betreuer versuche natürlich auch, meinen Aufwand so gering wie möglich zu halten. Dadurch geht man hier und da mal an der Seite was runter oder es wird nicht, vielleicht nicht ausreichend genug erklärt, was es bedeutet, wenn man sich entscheidet. Aber die Grundrichtung muss klar sein. Es ging mir als Betreuer nie darum, jemanden auf einen anderen Weg zu führen oder so, sondern ich habe ihn begleitet, ich habe diesen Menschen begleitet, ich habe versucht, hier und da was wegzuschneiden, also Gefahr abzuwenden und auch gerade was die gesundheitliche Seite anging, dann eben so viel zu organisieren, wie notwendig war, um langfristige Erkrankungen zu vermeiden oder überhaupt Erkrankungen in ihrer Auswirkungen zu minimieren, also da die Lebensqualität möglichst hoch zu halten. Und das war nicht unbedingt immer ersichtlich für den betreuten Menschen. Das muss ich einfach sagen. Da habe ich auch ein paar Sachen nicht erzählt. Aber ich hatte einen fürsorglichen Hintergrund, sagen wir es mal so. Und die wichtigen Sachen waren besprochen. Also davon kann man ausgehen.
Was sind denn die häufigsten Anliegen, mit denen Menschen bei Ihnen zur Beratung kommen?
Das ist eben zum Beispiel so ein Gespräch wie jetzt hier, dass Angehörige fragen, ja, was kommt denn da auf mich zu? Was muss ich denn da alles machen? Ich soll jetzt mich entscheiden und in einer Woche oder in zwei dann eine Antwort geben und ich weiß gar nicht, was auf mich zukommt. Da haben wir hier die Möglichkeit, dann im Beratungsgespräch die Sache näher zu erklären. Wir haben auch feste Veranstaltungen, wo wir Menschen, die in der Situation sind, entweder die gerade eine Betreuung übernommen haben oder übernehmen werden oder übernehmen wollen, hier auf die Grundideen des Betreuungsrechts hinzuweisen, zu beschreiben, was dann wichtig ist, worauf man achten muss. Das bieten wir regelhaft an. Dann gibt es häufig mal Probleme unter den verschiedenen Betreuern. Also im Familienbereich ist es häufig so, dass nicht nur ein Familienteil die Betreuung übernimmt, sondern mehrere nebeneinander. Und da gibt es dann häufiger mal Konflikte. Dann gibt es auch häufiger Konflikte zwischen den betreuenden Menschen und den Betreuten, dass wir da eben dann versuchen, entweder selbst zu beraten oder eben Beratungsstellen heraussuchen, die dann zu den entweder Themenfeldern, sowas wie Alzheimer-Gesellschaft oder andere Menschen, die in ihrer Beratung die Pflege im Vordergrund haben, also dass man da dann ein bisschen drauf achtet, weil herausforderndes Verhalten in der Pflege auch häufig eine Rolle spielt und das dann mit in die Betreuung einfließt. Also das muss man dann ja auch deutlich machen, dass da ja nicht nur die rechtliche Beziehung oder diese rechtliche Vertretung eine Rolle spielt, sondern es sind ja gleichzeitig auch Töchter oder Eltern oder Brüder. Die Rolle muss man ja auch immer mitdenken. Und da sind wir vielleicht manchmal die helfende Stelle, um diese Rollen nochmal klar zu machen. Also zu sagen, du entscheidest jetzt nicht als Bruder, sondern du entscheidest als rechtlicher Vertreter für deinen Bruder und übernimmst jetzt eine Rolle, die dein Bruder selbst nicht mehr übernehmen kann. Also es muss eine Entscheidung getroffen werden. Er kann es nicht, du musst es machen. So. Und ja, vielleicht sind wir Aufklärer in diesen Gebieten. Ja. Und die Akteure, die da unterwegs sind, kommen zu uns, melden sich bei uns und werden ja auch zum Teil ja von uns regelhaft informiert. Also Pflegedienste oder andere Fachdienste laden ja uns auch zu ihren Dienstbesprechungen ein, um ja nochmal ähnliche Fragen zu stellen, wie sie heute gefragt wurden. Ja.
Was würden Sie denn einer Person raten, die sich fragt, ist das gut, dass ich für eine Angehörige oder einen Angehörigen die rechtliche Betreuung übernehme oder ist es besser, wenn das jemand macht, der da wirklich ganz von der Seite der rechtlichen Betreuung kommen kann, ohne eine Doppelrolle zu haben?
Ja, tatsächlich wird diese Frage häufig gestellt, weil sie Angst haben, dann diese Beziehung nachhaltig zu verschlechtern. Also das ist nicht selten der Fall. Es ist immer eine Möglichkeit zu sagen, jetzt erstmal in dieser krisenhaften Situation überlasse ich das einem Profi, einem Berufsbetreuer, einer Berufsbetreuerin und später, wenn dann vielleicht sich die Gesamtlage etwas beruhigt hat, kann ich die Betreuung auch ehrenamtlich übernehmen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Man kann auch überlegen, die Gesundheitssorge und das Aufenthaltsbestimmungsrecht einem Profi zu überlassen und dann selbst die Vermögenssorge zu behalten oder dann sich für den Bereich der Vermögenssorge einsetzen zu lassen vom Gericht. Das ist möglich, dass ein Berufsbetreuer neben einem ehrenamtlichen Betreuer tätig ist. Und sollte das dann irgendwann mal nämlich der Fall sein, dann kann man das streichen lassen oder wieder übertragen auf die ehrenamtlich tätige Person, also auf die Angehörige. Das ist alles möglich. Da kann man sich ja auch individuell beraten lassen. Das ist oftmals gut, sich ein bisschen Zeit zu nehmen vorher und nicht in irgendwas reinzugeraten, was man dann hinterher bereut und was dann vielleicht auch die Gesamtbeziehung kaputt macht.
Wie ist das denn? Gibt es auch so etwas wie Austausch oder Selbsthilfegruppen für rechtliche Betreuer, Betreuerinnen? Egal jetzt, ob ehrenamtlich oder beruflich, wenn ich nicht im Team arbeite?
Ja, also da kann ich immer die Betreuungsvereine empfehlen, die regelhafte Angebote haben. Das sind 8 oder 9 Betreuungsvereine in Hamburg, die zum Teil auch spezialisierte Angebote haben. Da müsste man sich mal ein bisschen genauer informieren. Also auch sich gerne hier melden in der Beratungsstelle, da können wir auch gerne weitervermitteln. Aber wenn man Betreuungsvereine Hamburg eingibt, dann haben die auch eine eigene Internetseite. Da kann man sich nochmal den Verein raussuchen, der bei einem in der Nähe ist. Und da werden Sachen wie Austauschgruppen, auch themenbezogene Austauschabende, Fortbildungsveranstaltungen angeboten. Und da ist ein Gespräch auf gleicher Ebene zwischen den ehrenamtlichen Betreuern manchmal sogar besser als eine fachliche Beratung hier. Das habe ich in meiner Zeit als Mitarbeiter eines Betreuungsvereins auch gelernt.
Wann und wie endet denn eine gesetzliche Betreuung?
Immer mit dem Beschluss eines Gerichtes. Und dann, es ist entweder so, dass der betreute Mensch selber sagt, ich benötige keine Betreuung mehr, das wird dann überprüft. Und wenn das im Ergebnis dann hat, ja, muss nicht mehr sein, dann beschließt das Gericht das halt. Mit dem Tod eines betreuten Menschen, der zweite mögliche Grund. Oder wenn der rechtliche Betreuer selbst sagt, die Betreuung ist in dem Maße nicht mehr erforderlich, mit der Bitte um Überprüfung, und das Gericht würde dann auf Anregung des rechtlichen Betreuers oder der Betreuerin die Betreuung aufheben. Wenn es einen Menschen gibt, der eine Vorsorgevollmacht entgegennehmen kann vom Betroffenen selbst und der Betroffene ist geschäftsfähig, ist das auch immer der Grund für eine Beendigung einer Betreuung, weil eine Vorsorgevollmacht ist vorrangig vor einer rechtlichen Betreuung. Ja.
Ja, da gehen wir in der zweiten Folge mit Ihnen nochmal näher drauf ein, was auch nochmal ein komplexes Thema ist. Wie sind Sie denn, Sie haben vorhin schon gesagt, wir sind drauf gekommen, Sie haben mir im Vorgespräch verraten, dass Sie selbst ja auch rechtlicher Betreuer waren. Aber wie sind Sie denn überhaupt zu den Themen gekommen, rechtliche Betreuung und jetzt Betreuung und Vorsorgevollmacht?
Ja, das ist relativ schnell erzählt. Ich habe in jungen Jahren mein Studium beendet und im Studium relativ zum Schluss einen Menschen von einem Betreuungsverein in Osnabrück kennengelernt, der wirklich sehr begeistert von seiner Arbeit erzählt hat, weil Kernsatz war von ihm, und das passt auch heute noch, dass man das, was man für den Betroffenen erwirkt, von Anfang bis zum Ende mitbekommt. Also Beantragung einer Leistung, das ist jetzt nur mein Beispiel, kämpfen dafür, alle Unterlagen einreichen, möglicherweise einen Widerspruch einlegen und dann letztendlich den Erfolg zu haben und den mit dem betreuten Menschen zu teilen. Das ist für mich Basis. Das ist Basisarbeit. Das ist Sozialarbeit in der reinen Form. Und das findet sich im Betreuungsrecht ganz oft wieder, dass man in den verschiedenen Aufgabenbereichen die gesundheitliche Versorgung, was ist mit der Wohnungssituation, was ist mit der Planung für die Zukunft, überall hat man die Möglichkeit, dann mit dem Betroffenen zusammen zu überlegen, was könnte ein guter Weg sein. Und das, ja, unabhängig. Ich bin in meinen Entscheidungen als rechtlicher Betreuer unabhängig. Also ich muss dann nicht jemanden fragen in Krisensituationen oder vorhin wie in diesem Beispiel mit im Betreuungsverein, als ich da noch tätig war, also wo es um geschlossene Unterbringung geht, also so richtig harte Einschnitte. Da hatte ich die Möglichkeit, meine Kolleginnen zu fragen, aber es war auch ein Muss, aber ansonsten bin ich als rechtlicher Betreuer relativ unabhängig. Ich bin nur dem Gericht gegenüber verpflichtet, meine Arbeit darzustellen und dann auch deutlich zu machen, was ist wo passiert. Ja, das hat mich damals dazu gebracht, war auch gut, dass ich damit angefangen habe und vielleicht nicht woanders dann nochmal jahrelang gearbeitet habe. Das hat meine Selbstständigkeit auch sehr stark nach vorne getrieben.
Und Sie haben ja schon was gesagt zu schwierigen Momenten wie eine Zwangsunterbringung. Was sind denn oder waren denn die goldenen Momente?
Ach, wenn dann alles das, was man sich lange vorher zurechtgelegt hatte mit dem Betroffenen, alles so in Erfüllung gegangen ist. Also ein geglückter Umzug, ein lang gehegter Wunsch geht in Erfüllung und es war ein langer Sparvorgang erforderlich. Und Hilfen wurden beantragt aus einer Stiftung, wo man dann noch irgendwo Gelder freigeschaufelt hat und dann die Nachricht überbringt. Ja, hat geklappt. Und also diese unglaubliche Freude auf der anderen Seite. Also so die vielen Kleinigkeiten haben es eigentlich ausgemacht. Das war schon gut. Ich habe auch Situationen gehabt, wo es wirklich dann keine Betreuung mehr bedarf, die Menschen dann lange danach noch angerufen haben, sich bedankt haben dafür, für die Begleitung in der krisenhaften Zeit. Und das ist dann schön, ist auch zu sehen, jahrelang später immer noch gefestigt und im eigenen Leben stehen. Das sind so die goldenen Momente.
Und jetzt komme ich ja aus dem Bereich der ambulanten Sozialpsychiatrie. Mhm. Wie ist das denn? Ich kenne diese Vorbehalte oder diese Fragestellung bei einer rechtlichen Betreuung. Gebe ich da mein Leben auf? Werde ich entmündigt? Oder dass da sehr viele Ängste und Vorbehalte auch sind. Wie Wie sehen Sie das oder wie haben Sie die Erfahrung gemacht? Kann man die vielleicht auch nehmen oder sind die berechtigt, sind die nicht berechtigt?
Gut. Auch hier kein Ja oder Nein, kein Schwarz oder Weiß. Es hängt wirklich immer vom Einzelfall ab. Und ich würde mal sagen, man darf nicht verkennen, dass man Teile seines Lebens ja auch mit in andere Hände legt. Das kann man schönreden, muss man aber gar nicht, sondern es ist ja eine Unterstützung, auch eine fachliche Unterstützung, die man da zur Seite gestellt bekommt, die ja eine Verbesserung bringen soll. Keine Verschlechterung, sondern eine Verbesserung. Und ich finde, dann ist es die Aufgabe der beiden Seiten, möglichst gut zusammenzuarbeiten, um mir diese Verbesserung auch zu erzielen. Es gibt keine Entmündigung mehr, das hatte ich vorhin auch schon mal gesagt. Also es geht um die Stärkung der Selbstbestimmung. Und Ziel einer jeden Betreuung ist, die Betreuung wieder aufheben zu können. Also kein Betreuer will diese Betreuung unbedingt lange behalten. Und wenn das Gericht irgendwo einen Punkt sieht, ja, ein Aufgabenbereich kann wegfallen oder die Betreuung an sich sollte mal in Frage gestellt werden, dann sind die auch die Ersten, die das dann mit auf Parkett bringen, sag ich mal. Also kein rechtlicher Betreuer hält an einer Betreuung fest. Das habe ich anders kennengelernt. Und wenn man das grundsätzlich nicht als es ist ja nicht aufdoktriniert, das ist ja das, oder man kriegt es ja nicht aufgestülpt, sondern man hat ja die ganze Zeit die Möglichkeit zu sagen, ich möchte die Betreuung nicht. Nur dann, wenn es krankheitsbedingt eben dazu kommt, dass man vielleicht in dem Augenblick nicht erkennt, dass die Betreuung unbedingt notwendig ist, damit zumindest die Grundversorgung gesichert ist, wird es ja gegen den Willen des Betreuten auch eingerichtet. Aber wenn sich die Situation dann insgesamt verändert hat, dann ist es berechtigt, die Frage zu stellen, ist die Betreuung noch notwendig in dem Maße? Und von daher finde ich, es wird immer wieder drauf geguckt, ist sie notwendig? Und wenn sie nicht notwendig zu sein scheint, dann wird sie auch aufgehoben oder zumindest nur so belassen, wie sie unbedingt sein muss.
Und wenn ich mich jetzt noch mehr erkundigen möchte zum Thema rechtliche Betreuung, wo kann ich mich gut informieren?
Also auf jeden Fall hier in der Beratungsstelle, der Betreuungsstelle Hamburg. Also wir sind hier am Winterhuder Weg. Wir haben auch einen Internetauftritt, der, glaube ich, auch noch mal zum Ende des Podcasts genau weitergegeben wird.
Ich verlinke den, ich stelle euch den in die Shownotes.
Super. Und sehr gut auch bei den Betreuungsvereinen, die hier in Hamburg in den verschiedenen Bezirken sitzen. Und ich würde sagen, das sind die beiden, die man eigentlich aufsuchen sollte, weil viele andere kennen das Betreuungsrecht ein bisschen, aber eine gute Beratung bekommt man bei den beiden Stellen.
Dann verabschiede ich euch jetzt erstmal. Wir nehmen noch eine zweite Folge auf. Da wird es dann um das Thema Vorsorgevollmacht gehen. Deswegen kriegt Herr Middendorf jetzt auch noch nicht die Frage vom Vorgänger-Podcast. Auf die könnt ihr euch beim nächsten Mal freuen. Und wir sagen erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal und Tschüss, vielleicht bald in der Beratungsstelle, wer weiß.
Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für psychosoziale Hilfe Harburg e.V.